Ich kann nur sagen, was für eine Power. Eine schönere Hinführung und Einleitung vor der Predigt hätte ich mir gar nicht denken und wünschen können. Vielen Dank für die beiden Zeugnisse, für die wunderschön rausgesuchten Lieder, für die freundliche Begrüßung hier unter euch. Ich bin froh, ich freue mich darüber, wieder hier zu sein. Nach einem halben Jahr. Schön, euch zu sehen. Der da oben ist der Gott, der dich sieht. Das klang aus den Zeugnissen schon raus. Das wurde deutlich in den Liedern, die wir miteinander gesungen haben. Und ich hoffe, es wird auch deutlich in der Predigt, die wir jetzt miteinander betrachten wollen, in dem Text. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte eines Versprechens, das Gott einmal zwei Menschen gegeben hat, vor langer, langer Zeit. Zugleich ist es die Geschichte eines alten Ehepaares, jener zwei Menschen, denen dieses Versprechen gilt oder gegolten hat und die wirklich lange auf diese Erfüllung, auf die Erfüllung des Versprechens warten mussten. Nicht genug, darüber hinaus ist es die Geschichte einer jungen Frau, einer Sklavin aus Ägypten, die, ohne dass sie eigentlich etwas dafür konnte und trotzdem nicht so ganz ohne eigenes Zutun, zwischen die Fronten geriet. Und natürlich ist es auch die Geschichte Gottes, der sich in unendlichem Erbarmen um drei Menschen bemüht, die sich selbst in einem etwas unglücklichen Dreiecksverhältnis verloren haben. Ihr habt sicherlich längst erraten, von wem ich spreche. Natürlich von Sarai, Abram und Hagar. Nicht zuletzt aber ist es auch die Geschichte einer Erkenntnis, die bis heute aktuell ist und die für jeden von uns hier heute Morgen gilt. Ganz gleich, wer wir sind und wie es uns gerade im Moment geht. Die Erkenntnis lautet: Gott ist der Gott, der mich sieht. Punkt, Punkt, Punkt. Wir finden diese unglaubliche Geschichte gleich auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose, im 16. Kapitel. Wie gesagt, im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen drei Menschen. Da ist zunächst einmal Sarai. Sarai hat ein großes Problem. Sie wird und wird einfach nicht schwanger. Was sie auch anstellt, es klappt nicht. Kinder bleiben ihr einfach versagt. Dabei ist sie doch so sicher gewesen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich Nachwuchs einstellt. Weil Gott hat es ihnen doch versprochen. Viele Nachkommen werden sie haben, hat er gesagt. So zahlreich wie die Sterne am Himmel, hat er gesagt. Und dieses Versprechen haben sie ernst genommen. Das hat ihnen ja nicht irgendwer gegeben. Und sie sind fest davon ausgegangen, dass Gott es auch ernst nimmt. Weil, was er verspricht, da sind sich Sarai und Abraham ganz sicher, das hält er auch. Doch ehe sie sich versehen, sind sie darüber alt geworden. Und bisher war ihnen kein Kind geboren worden. Irgendwann dann tauchten die ersten Fragen auf. Was war das denn jetzt nun nach all den Jahren mit den Zusagen Gottes? Steht er nicht mehr dazu? Oder kann er sein Versprechen gar nicht halten? Oder vielleicht will er es gar nicht? Wahrscheinlich haben sie ihre Hoffnung auf Kinder auch schon längst aufgegeben. Und damit natürlich auch den Glauben, dass die Verheißung Gottes doch noch eintreten wird. Vergiss es. Da passiert doch nichts mehr. Nicht in ihrem Alter. Oder vielleicht haben Sie ja doch was falsch verstanden. Vielleicht hängt ja alles von Ihrem Tun ab. Nur, was können Sie denn tun, was Sie nicht längst probiert haben, damit sich Gottes Versprechen erfüllt? Ihre eigenen Bemühungen haben doch bisher gar keinen Erfolg gehabt. Sarai denkt bei sich, wenn Gott mir keine Kinder schenkt, okay, dann muss ich eben selbst aktiv werden. Denn eine Möglichkeit hat sie ja noch. Wie wäre es denn, wenn Hagar an ihrer Stelle von Abraham schwanger würde und das Kind so auf ihrem Sarais Schoß zur Welt bringen würde, als wäre es ihr Kind? Das wäre ja auch gar nicht so unüblich, das war gang und gäbe damals. Das machen viele so, wenn die Ehefrau selbst keine Kinder kriegen kann, einfach um auf diese Weise zu einem Erben zu kommen. So könnte Sarai durch Hagar dann ja doch noch Mutter werden. Und so nimmt sie die Dinge einfach selbst in die Hand. Und Abraham? Abraham ist einverstanden. Er ist mit allem einverstanden, was Sarai vorschlägt. Er macht alles mit. Er liebt ja seine Frau und er steht zu ihr. Und wenn sie das für richtig hält, warum denn nicht? Außerdem wird er auch gar nicht gefragt. Es ist ja durchaus auch in seinem Sinn, keine Kinder zu haben. Das geht ihm ja selbst ganz schön aufs Gemüt, bei dem Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat. Und irgendwie lässt es auch ihn zweifeln. Und außerdem hat er die Warterei ja auch schon längst satt und versteht gar nicht, weshalb Gott sein Versprechen nicht längst eingelöst hat. Zeit genug dafür hatte er doch. Was hat er also schon groß zu verlieren? Mehr und mehr kommt Abraham zu der Überzeugung, dass Gott sein Versprechen genau so gemeint hat. Also gesagt, getan, Abraham schläft mit Hagar und prompt wird die schwanger. Na siehste, geht doch. Und Hagar? Hagar wird gar nicht gefragt. Denn Hagar gehört sich nicht selbst. Sie ist eine junge, gesunde, aber arme ägyptische Sklavin und gehört Sarai, der Frau Abrahams. Ob es ihr recht ist oder nicht, als Sarais Besitz hat sie kein Mitspracherecht bei der ganzen Geschichte. Hagar hat gar keine Wahl. Sie muss. Und so tun alle drei, was zur damaligen Zeit durchaus üblich ist. Gutes bewirken und Gottes Verheißung verwirklichen soll. So weit, so gut. Doch als es dann klappt und Hagar schwanger wird, wird es kompliziert. Mit einem Mal empfindet sie einen ungeheuren Stolz. Denn jetzt ist sie wer. Jetzt ist sie keine unbedeutende Magd oder Sklavin mehr. Sie bekommt ein Kind vom Hausherrn. Und zwar ein Wunschkind. Ein Kind, auf das alle schon lange sehnlich warten. Wenn sich jetzt nicht ihr Leben ändert, wann dann? Da ist die in die Jahre gekommene Ehefrau, die keine Kinder bekommen kann, die zwar die älteren Rechte hat, doch da bin ich, denkt sie vielleicht. Zwar arm, aber jung und fähig, Abraham ein Kind oder auch zwei oder auch drei oder noch mehr zu schenken. Vielleicht meint sie sogar, den Mann nun ganz für sich zu haben. Unter den dreien entwickelt sich eine unerträgliche Situation, obwohl doch keiner von ihnen etwas falsch machen wollte. Schaltest du bitte weiter? Dir mag nicht. Zurück zum Zelt, bitte. Ich mache einfach mal weiter. In Abrahams Zeltlager wird es ungemütlich. Je dicker der Bauch von Hagar wird, desto selbstbewusster stolziert sie zwischen den Zelten umher. Und immer wenn sie Sarai begegnet, reckt sie ihren Kopf noch ein bisschen höher und streckt ihren Bauch noch ein wenig weiter vor. Sie ist ja schwanger, Sarai nicht. Als Sarai sich dann wütend bei Abraham beschwert, winkt er ab. Das ist dein Problem. Geht mich nichts an. Mach doch mit ihr, was du willst. Raushalten will er sich. Was für ein Weichei. Und so kommt es, dass Sarai ihren Frust an Hagar auslässt. Ein richtig böser, offener Konflikt bahnt sich an. So schlimm, dass Hagar schließlich wegläuft. Sie ist am Ende, sie mag nicht mehr. An dieser Stelle steigen wir in den Text aus 1. Mose 16 ein. Ich lese ab Vers 6b. Als nun Sarai sie, Hagar, demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und du wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn sein. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Eine ganz andere Situation. Hagars Stolz liegt am Boden. Lieber geht sie in die Wüste, als diese Demütigung noch einen Tag länger zu ertragen. Tiefer hinab geht es in ihrer Situation kaum noch. Der Tod ist nicht mehr weit weg. Aber wo soll sie sonst hin? Ihr Gesicht hat sie verloren. Ihre Sicherheit hat sie auch verloren. Auch wenn es nur die Sicherheit einer Sklavin gewesen ist. Sie ist psychisch und körperlich völlig erschöpft. Sie befindet sich in einer Sackgasse. Es geht weder vor noch zurück. Was sie in ihrer Kurzschlusshandlung nicht bedenkt: dort in der Wüste hat sie überhaupt keine Chance mehr. Eine schwangere, alleinstehende Ausländerin auf der Flucht vor herrschenden Rechtsordnung, die hat keine Zukunft. Schon gar nicht in so einer lebensfeindlichen Umgebung, der Wüste. Eine Frage: Kennt ihr das auch? Wüstenzeiten, Zeiten, in denen ihr das Gefühl habt, dass eure Seele hungert, dürstet oder friert. Zeiten, in denen ihr euch innerlich wie ausgedörrt, wie innerlich erstorben fühlt und in denen es euch an allem zu mangeln scheint, was das Leben lebenswert macht. Krisenzeiten, Zeiten der Überforderung oder des Verlustes oder der tiefen Trauer zum Beispiel. Vielleicht sogar der Trauer über sich selbst. Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, sogar den Kontakt zu mir selbst verloren zu haben. Wüste, das ist der Ort der Einsamkeit, obwohl ich doch gerade jetzt dringend jemanden bräuchte, der zu mir steht. Wüste, das ist der Ort, der mich an meine Grenzen bringt. Der Ort, an dem ich nicht weiß, ob und wie ich den Tag überstehen soll. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, Wüstenerfahrungen machen wir immer dort, wo wir feststecken und kein Weg mehr zu erkennen ist, wo wir an unsere Grenzen stoßen und aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommen, wo wir den nächsten Schritt nicht erkennen können und wo wir nicht mehr verstehen, wie kann das sein? Ich hatte mich doch zusammen mit Gott auf den Weg gemacht. Wo ist er denn jetzt? Wieso lässt er mich allein? Gerade jetzt. Ja, ich glaube, wir verstehen sehr gut, wie es Hagar geht. Wüste kann aber auch ein Ort sein, an dem ich mich bewähren und reif werden kann. Ein Ort, den ich aufsuchen kann, um Klarheit zu finden und zu einer Entscheidung zu kommen. Wüste kann der Ort sein, wo das Wichtige vom Unwichtigen getrennt wird. Und so mancher Weg scheint erst in die eigene innere Wüste zu führen, damit Leben sich wandeln und etwas Neues entstehen kann. Denn, liebe Geschwister, auch das stimmt. Wer in der Wüste feststeckt, kann dort Gott begegnen. Doch zurück zur Geschichte. Statt dass Hagar ein Problem löst mit ihrer Flucht, gibt es jetzt viele. Abraham ist wieder ohne Aussicht auf einen Sohn. Hagar hockt hochschwanger an einem Wasserloch in der Wüste, ohne Geld, ohne Schutz, ohne Zukunft, ohne Chance und ohne Perspektive und schreit um Hilfe. Und Sarai, ihr toller Plan hat nicht funktioniert. Ich frage mich, was macht Gott eigentlich? Gott kommt. Er macht sich auf den Weg zu Hagar. Wir kennen alle dieses Wort, dass er sucht, was verloren ist. So wie er das schon immer gemacht hat. Mitten in der Wüste begegnet er ihr in einem Engel. Dabei war er doch die ganze Zeit dabei gewesen, bin ich überzeugt. Sie hat ihn nur nicht bemerkt. Keinen Augenblick war sie alleine gewesen. Er sieht ihr Elend. Und er spricht sie an. Er spricht ihr Mut zu. Mit einem Mal rückt diese kleine, unwichtige Person Hagar in den Mittelpunkt dieser Geschichte. Gott selbst sieht sie und spricht sie an. Er kennt sogar ihren Namen, er weiß, wer sie ist. Und er zieht sie ins Gespräch. Hey, Hagar, Sklavin Sarai, sag, was machst du hier? Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Auf diese Frage kann Hagar nur mit einem Blick auf ihre Vergangenheit antworten, denn eine Zukunft als entlaufene Sklavin hat sie nicht. Doch dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Gott gibt ihr, der Sklavin, der Heidin, eine Verheißung, so wie vorher dem Abraham. Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, man wird sie nicht zählen können, so viel werden es sein, verspricht er ihr. Du wirst einen eigenen Sohn zur Welt bringen, sagt er. Keinen Sohn für Sarai, deinen eigenen Sohn. Selbst den Namen des Kindes will ich dir sagen. Ismael sollst du ihn nennen. Das heißt übersetzt, Gott hört. Gott hat auf die Erniedrigung Hagars gehört. Sie wird frei sein. Und ihr Sohn wird ein starker und freier Mensch werden. Kein Sklavenkind. Doch bevor das geschieht, schickt Gott Hagar zunächst wieder zurück in die alte Situation. Er bringt wieder Ordnung ins Chaos. Geh zurück, ordne dich unter, sagt er. Doch dabei darfst du ganz getrost sein, denn ich habe deinen Hilferuf gehört. Und dann, liebe Geschwister, liebe Freunde, geschieht das für mich Erstaunlichste an dieser ganzen Geschichte. Die Sklavin Hagar, die Heidin, die den Gott Abrahams und Sarais höchstens vom Hörensagen kennt, gibt ihm einen Namen. Sie nennt den Namen des Herrn, der mit ihr redet: Du bist der Gott, der mich sieht. El-Roi, so nennt sie ihn. Der Gott, der mich sieht. Sie macht die unglaubliche Erfahrung: Dieser Gott interessiert sich für mich. Er interessiert sich dafür, wie es mir geht. Er leidet mit mir und begleitet mich auf meinem Lebensweg. Ich bin ihm wichtig. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein angesehener Mensch. Nicht länger ausgestoßen und zum Untergang verurteilt. Ich darf leben und ich darf noch einmal von vorne anfangen. Hagar geht zurück zu Abraham und Sarai und sie bekommt einen Sohn. Sie nennt ihn Ismael, so wie der Engel es ihr gesagt hat. Und sie lebt weiter als Dienerin mit Sarai und Abraham. Sie fügt sich und sie freut sich an ihrem Sohn, genauso wie Abraham. Du bist der Gott, der mich sieht. Dieser Satz steht für mich im Mittelpunkt dieser Geschichte. Denn das, was Hagar damals in der Wüste erkannt hat, das war, und das ist keine einmalige Sache. Seit damals hat sich das unzählige Male wiederholt. Wir haben allein zwei dieser unzähligen Male heute Morgen gehört. Und es gilt noch immer. Seit Hagar gehört diese Erkenntnis zu den Grunderfahrungen unseres Glaubens. Unser Gott ist der Gott, der uns sieht. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Dein Gott ist der Gott, der dich sieht. Aber vielmehr noch, er ist auch der Gott, der dich hört, der dein Rufen hört. Er ist auch der Gott, der dich führt. Er ist der Gott, der mit dir geht, der Gott, der dich sucht, wenn du dich in der Wüste deines Lebens verlaufen hast, weil er ist der Gott, der dich liebt. Und zwar unaufhörlich, ohne Ende, ewig. Und nichts kann dich jemals von seiner Liebe trennen. Dass diese Geschichte ein Happy End hat, das macht mir Mut. Es macht mir Mut, es Hagar gleich zu tun und dran zu bleiben. Denn Gott kann mich aus der größten Wüste auf neue, ungeahnte Wege führen. Und wenn eine Situation trotz scheinbarer Ausweglosigkeit ein gutes Ende findet, weiß ich, wer mich durchgeführt hat. Dass die Probleme von Sarai und Hagar und Abraham damit noch lange nicht gelöst sind, zeigt sich viele Jahre später. Denn Gott will nämlich Abraham und Sarai doch noch ein gemeinsames Kind schenken. Hagars Sohn Ismael war und ist nicht die Erfüllung der Zusage Gottes. Aber lange, sehr lange muss Abraham darauf geduldig und vertrauensvoll warten, bis die Erfüllung der Verheißung Gottes eintrifft. 13 weitere Jahre dauert es, bis Isaak zur Welt kommt. Isaak, der Sohn, den Gott sich als Abrahams Nachkommen gedacht hat, der Sohn, dem sein Segen gilt. Als Sarai Isaak zur Welt bringt, ist sie selbst 90 Jahre alt und Abraham 100. Bleibt zum Schluss die Frage: Was hat das jetzt alles mit mir, mit dir zu tun? Es mag sein, dass du wie Abraham und Sarai lange auf die Erfüllung von Gottes Versprechen warten musst. Viel zu lange vielleicht in deinen Augen. Es kann sein, dass es dich dann in den Fingern juckt und du darüber nachdenkst, was du tun kannst, um Gott etwas unter die Arme zu greifen, damit auch alles genauso wird, wie er dir das versprochen hat und wie du dir das selbst vorstellst. Dann lass dir sagen, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld hast du nötig, damit du den Willen Gottes tust und das Verheißene empfängst. So sagt es Gottes Wort im Hebräerbrief. Mit anderen Worten, bleib dran. Gib nicht auf. Gott ist nur ein Gebet weit weg. Und meine nicht, Gott nachhelfen zu müssen. Auch da nicht, wenn du nicht verstehst, was er da gerade mit deinem Leben anstellt. Handle nicht so, als sei Gott taub und blind und würde sich um dein Elend nicht kümmern. Der da oben ist der, der dich sieht. Schenk ihm weiter dein Vertrauen. Denn es kann sein, dass das, was dich aus der Bahn geworfen hat, nur eine Kurve ist, hinter der eine wunderbare Überraschung auf dich wartet. Noch etwas zum Schluss. Gott ist auch der Gott, der weiß, was sein Kind nötig hat. Gott sieht dich. Nicht beobachtend oder abwartend, was dir als nächstes einfallen könnte. Auch nicht argwöhnisch oder misstrauisch. Auch nicht zornig oder besserwisserisch. Und schon gar nicht herablassend oder voller Verachtung. Gott sieht dich mit denselben Augen der Liebe an und des Mitgefühls an wie Hagar. Und wie bei Hagar sieht er nach dir, voller Aufmerksamkeit, jederzeit bereit, dir zu helfen und an deiner Seite zu sein. Denke daran und lerne daraus, auch in deinen Wüstenzeiten bist du nicht allein. Gott ist voller Hoffnung für dich, bereit, dich zu trösten, wann immer du Trost brauchst. Er hat die Augen offen über dir und schaut in dein Herz, um sich auch um deine verborgenen Nöte zu kümmern. Wenn scheinbar nichts passiert, bedeutet das nicht, dass er deine Gebete nicht gehört oder erhört hat. Wenn du warten musst, heißt das nicht, dass Gott dich vergessen oder aus den Augen verloren hat. Er hat Adam und Eva in ihrem Versteck gesehen. Er hat das Elend seines Volks in der ägyptischen Sklaverei gesehen. Er hat Zachäus zwischen den Blättern des Baumes gesehen. Er hat das Elend der Sünde und die Angst vor dem Tod gesehen und hat Jesus geschickt, um dich zu erlösen. Und er sieht dich jetzt. In Jesus Christus kommt dir der lebendige Gott ganz nahe. In Jesus spricht er mit dir, voller Erbarmen, heilt, befreit, vergibt, richtet auf, stärkt dich im Vertrauen, in der Liebe und in der Hoffnung auf ihn. Er ist immer noch Elroi. Und er sieht dich und mich und jeden Menschen weltweit, um uns alles zu unserer Seligkeit dienen zu lassen. Du bist der Gott, der nach mir schaut, der mich sieht. Ich wünsche euch, dass dieser Satz zu eurer täglichen Erfahrung wird und zu eurem Bekenntnis. Amen.